singen, über Jesus zu singen und auch von Jesus sprechen zu können. Vielen Dank an euch, Lobpreisteam. Und ganz herzlichen Dank an die Kleingruppe Chor, die diesen Gottesdienst heute so wunderbar mitgestaltet. Ich finde, es sind immer ganz besondere Gottesdienste, die wir so auf diese Art und Weise erleben können. Und wenn das Lobpreislied so kraftvoll singt, ein Gott, der das Meer teilt, läge es eigentlich nahe, über Mose und die Meerteilung zu predigen heute Morgen, oder? Aber das werde ich nicht tun, denn wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe und deshalb werden wir da heute Morgen auch weitermachen. Und ich denke, dass es, ich habe mir Mühe gegeben, dass es trotzdem sehr gut zu den Liedern passt. Ich denke auch, dass das mir gelungen ist. Ihr könnt nachher Feedback geben, ob es gepasst hat oder nicht. Die Predigtreihe heißt Gegen den Strom, von Daniel lernen, unangepasst zu leben. Und in dieser Predigtreihe geht es um Daniel und um seine Freunde und ihr Leben und ihr Verhalten während dem babylonischen Exil. Und wir werden uns heute die Geschehnisse aus dem dritten Kapitel des Daniel-Buches betrachten. Das Thema heute Morgen heißt von Daniel die richtige Perspektive lernen. Wenn man es richtig, eigentlich müsste es heißen, von Daniels Freunde die richtige Perspektive lernen, denn Daniel selbst kommt in Kapitel 3 gar nicht vor, aber das hätte den Titel dann doch noch sperriger gemacht. Und wir lernen ja vom Daniel-Buch der Bibel, deswegen passt der Titel so auch irgendwie, gell? Von Daniel die richtige Perspektive lernen. Und von dem dritten Kapitel möchte ich heute auf drei Aspekte eingehen oder drei Aspekte davon ableiten. Wir möchten zuerst den Text aus Daniel 3 zusammen lesen, auszugsweise, ich habe ihn ein bisschen zusammengekürzt. Wir haben gar nicht so viel Zeit heute. Also Folie Nummer 2, dann könnt ihr es mitlesen. Ihr dürft natürlich auch immer gerne der eigenen Bibel mitlesen, aber es wird heute vielleicht ein bisschen abenteuerlich, wenn ich dann Sachen rausgekürzt habe. Also wie gesagt, ich kürze mir nicht die Teile raus, die mir nicht gefallen, sondern nur da dürft ihr mir vertrauen, ihr dürft es auch gerne ganz normal nachlesen, sondern nur aus Zeitaspekten die Sachen, die sich wiederholen. Gell? So, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündigte ein Herold mit kräftiger Stimme. Guck mal, da kann man das heute doch hier die Kulisse. So. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang der Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer dies nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. So müsste er das verkündet haben oder so ähnlich. Als nun die Musikinstrumente ertönten, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Folie 3. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Und er sagte zu ihnen, also nochmal, es ist eure letzte Chance, steht in manchen Übersetzungen. Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Das würde er erleben. Folie 4. Sie aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er das nicht tut, deine Götter werden wir niemals anbeten und uns vor der goldenen Statue nicht niederwerfen. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Weil aber der Befehl des Königs so streng war deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Folie 5. Die drei Männer aber fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich aber sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, drei Männer, antworteten sie. Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte, er sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Ofens und rief hinein, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen sie aus dem Feuer heraus. Nächste Folie. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen noch nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschach und Abednegos, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt, ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Ich mache das mal ein bisschen anders hier. Wir haben es hier mit einer der dramatischsten und wie ich auch finde, spannendsten Geschichten aus dem Alten Testament zu tun. Und ich vermute, dass wir wahrscheinlich sie alle kennen werden. Und von dieser Geschichte bleiben uns meistens, denke ich mal, zwei wesentliche Aspekte im Gedächtnis. Auf die möchte ich mal ganz kurz eingehen. Und dann werden wir uns dem dritten Aspekt widmen. Der erste Aspekt, das ist die Kühnheit, dieser furchtlose Wagemut dieser drei Männer, treu zu ihrem Gott zu stehen, komme was wolle. Dieser Mut, sich nicht vor dem Standbild und den Götzen zu verneigen. Und was mich hier beeindruckt, ist, wie klar und deutlich sie hier Stellung bezogen haben. Und sie haben gar nicht versucht, sich hier irgendwie durchzumogeln. Sie haben nicht irgendwie zu Gott gesagt, also Gott, ich beug mich jetzt zwar äußerlich, weil das geht jetzt gerade anders nicht in dieser Situation, aber du weißt in meinem Herzen, da bete ich nur dich an. Das wäre doch irgendwie ein verständlicher Kompromiss gewesen, oder? Vor allem, wenn man weiß, dass es hier um Leben und Tod geht. So irgendwie mit verschränkten Fingern hinterm Rücken, ha, ich tue nur so. Aber das haben sie nicht gemacht. Ihre Perspektive war eine völlig andere auf diese Situation. Und es waren Männer mit Integrität. Und wenn es um ihren Gott ging, um die Stellung, die Gott in ihrem Leben hatte, da machten sie keinerlei Kompromisse. Und genau wie ich in der letzten Predigt ausgeführt habe, dieser Predigtreihe, haben sie auch hier nichts gemacht, was irgendwie zu einer Verunreinigung oder zu einer Vermischung mit Götzen geführt hätte. Sie haben nichts getan, was auch irgendwie ihre Beziehung zu ihrem Gott gefährdet hätte. Und es war ihnen so wichtig, diese Heiligkeit, dieses heilige Leben, dieses Leben, was Gott ehrt. Und nichts wollten sie tun, was das irgendwie beschmutzt, was ihre Beziehung zu Gott irgendwie schwächen könnte. Und ich sprach letzten Sonntag darüber, gegen was wir heutzutage als Christen protestieren sollten. Wo wir unsere Stimme erheben sollten, anstatt uns resigniert zu beugen. Und deshalb werde ich heute auf diesen Aspekt nicht weiter eingehen. Wer es verpasst hat, kann es online auch gerne nochmal nachhören. Der zweite Aspekt, der uns bei der Geschichte natürlich sofort ins Auge springt und uns in Erinnerung bleibt, ist natürlich das imposante Ende dieser Geschichte. Wir lieben Happy Ends, oder? Wenn wir einen langen Film gucken oder eine lange Serie oder wenn wir ein langes, dickes Buch gelesen haben Schluss kein Happy End. Ach, das ist doch so unbefriedigend, oder? Da habe ich das gelesen und so geht's aus. Ernsthaft? Das ist doch Käse. Aber das Ende dieser Geschichte hier, das ist wirklich spektakulär, oder? Wir sehen Gottes mächtiges Eingreifen. Alles in und vor diesem Ofen ist komplett verbrannt. Nur diese drei Männer nicht. Und wenn diese Männer heute Morgen hier wären, gut, dann könnten sie für mich die Predigt übernehmen, aber sie hätten sicherlich voller Begeisterung in das Lied von euch, lieber Chor, mit eingestimmt. Bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, auch wenn es scheinbar nicht weitergeht. Und ich hoffe, dass dieses Lied euch alle genauso ermutigt hat wie mich heute Morgen. Wieder neu zu glauben an einen Gott, der übernatürlich Wunder tut. Und wir glauben an einen Gott, der nicht nur, wie jetzt Anna gesagt, deine Wunder aus längst vergangenen, wir wollen zurückdenken an deine Wunder aus längst vergangenen Zeiten. Ach, das ist nicht so arg spannend. Das ist auch schön, in der Kinderstunde diese Geschichten zu erzählen, macht Spaß und die Kinder, die fiebern mit, vor allem wenn sie das Ende noch nicht kennen. Aber wir wollen einen lebendigen Gott heute, im Hier und Jetzt. Wir wollen an einen Gott glauben, der heute noch Wunder tut, der derselbe ist, heute, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir wollen diese lebendige Beziehung mit Gott haben. Und es ist so stark, dass wir immer wieder hier in den Gottesdiensten Zeugnisse haben, wo wir genau das hören. Unser Gott, er lebt, er greift ein, er verherrlicht sich in unserem Leben und durch unser Leben. Und deshalb ist auch hier die Frage, welche Perspektive wir einnehmen. Menschlich realistisch betrachtet war es absolut unmöglich, diesen Ofen zu überleben. Man muss sagen, Mensch, das ist doch irgendwie Träumerei. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Ich glaube nur an das menschlich Realistische. Menschlich realistisch wären sie aus der Situation nicht rausgekommen, nie und nimmer. Aber Gottes Realität sah anders aus. Der Engel beschützte sie und sie haben noch nicht mal nach Rauch gestunken. Was ist also realistisch? Was ist Realität? Hey, wir sind doch Christen, oder? Lasst uns doch in Gottes Realität leben. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Mission Impossible gibt es bei ihm nicht. Unmöglich ist keine Option, hat der Chor gesungen. Und daran wollen wir glauben. Und wenn der Heilige Geist die Führung übernimmt in unserem Leben, dann werden wir anfangen, Situationen und Umstände von einer anderen Perspektive zu betrachten. Dann werden wir anfangen, die Dinge nicht mit menschlichen Augen zu sehen, sondern mit Gottes übernatürlichen Augen. Und ich glaube, umso mehr wir Gott erleben, umso mehr wächst unser Vertrauen. Hier hat Gott mir geholfen, da hat mir Gott geholfen und dann auch hier, und dann auch in dieser Situation, wie es David sagen konnte, beim Löwen und beim Bär war Gott bei mir, dann auch bei Goliath, was soll's, den haue ich auch noch um, weil Gott mit mir ist. Und wir dürfen glauben, dass Gott auch in unseren Situationen mächtig eingreifen kann. Und ich glaube, wenn über diese Geschichte gepredigt wird, dann hauptsächlich über diese beiden Aspekte. Warum sie sich nicht verneigt haben, wie mutig sie waren und wie es ausgegangen ist, wie mächtig Gott rettet. Aber ich möchte heute Morgen einen dritten Aspekt betrachten, dem meistens keine so große Beachtung hier geschenkt wird. Folie 7. Und das ist die Stelle aus Daniel 3, 17 bis 18. Ich möchte es nochmal kurz lesen. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch, wenn er das nicht tut, deine Götter werden wir niemals anbeten und uns vor der goldenen Statue nicht niederwerfen. Weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, oder? Lesen wir über diese Stelle meistens so drüber, auch wenn er das nicht tut. Ja, aber er hat es doch getan. Dann ist diese Stelle eigentlich nicht so arg relevant, weil wir wissen doch, wie es ausgeht. Aber hinter dieser Aussage steckt ein tiefer und ein unerschütterlicher Glaube zu Gott. Denn die drei, sie wussten nicht, wie es ausgeht. Sie hatten den Vertrauen, Gott kann es tun. Aber ob er es wirklich tun wird, das wussten sie nicht hundertprozentig. Und sie sagen, er kann es, wenn er möchte, aber auch wenn er es nicht tut, wir werden uns nicht beugen. Ihre Beziehung zu Gott, für Gott einzustehen, das Richtige zu tun und das absolut Falsche sein zu lassen, das war ihnen mehr wert als ihr eigenes Leben. Mehr wert als ihr eigenes Leben. Und ich glaube, dass uns das heutzutage vielleicht schwerfällt, das nachzuvollziehen. Und wenn das so ist, dann liegt es daran, auch an der Prägung unserer Gesellschaft. Leben, Überleben, Gesundheit, das ist das allerhöchste Gut unserer Gesellschaft. Die aktuelle Agenda in dieser Welt ist, Gesundheit geht über alles. Ich habe letztes Mal über Götzen gesprochen, aber wahrscheinlich ist das der größte Götze. Leben, Überleben, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Was könnte es Wichtigeres geben als das? Und ehrlich gesagt ist das ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man nicht an die Ewigkeit glaubt. Wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann ist es doch logisch, dass es das Wichtigste ist. Weil dann bleibt ja nichts anderes. Dann ist ja nichts anderes da, außer das. Aber wir Christen sollten hier eine andere Perspektive einnehmen. Folie 8, ich möchte die Verse aus Matthäus 10, 26 bis 28 heute noch dazu ziehen, weil die das so deutlich nochmal beschreiben. Hier sagt Jesus: Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Wenn der Tag anbricht, dann schreit hinaus, was ich euch heute in der Dunkelheit sage. Ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit jeder es hören kann. Jetzt kommt's. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele aber ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, der wird es finden. Furcht zu haben vor Menschen, das führt uns in die Irre. Aber Ehrfurcht vor Gott führt zum ewigen Leben. Jesus erfordert seine Jünger hier auf und damit auch uns, die Ewigkeit höher zu schätzen als unser vergängliches Leben. Und er sagt hier, das Allerwichtigste ist, die Botschaft zu verkünden, es von den Dächern zu rufen, damit jeder es hören kann. Das, was ich euch jetzt noch im Stillen sage, die Zeit ist vorbei. Das ruft von den Dächern. Das verkündet meine Botschaft, mein Evangelium. Und wir Christen, wir haben es die letzten Wochen gehört, ich sage es noch einmal, wir Christen sollten nicht vorsichtiger und leiser werden. Das ist nicht die Zeit dazu, sondern wir sollten wieder mutiger und lauter werden. Selbst dann, wenn es uns das Leben kosten würde. Da sind wir heutzutage in Deutschland nicht. In anderen Ländern ist das auch heute Realität. Wir haben es von Maria Lorena gehört die letzten Wochen bei Open Doors, beim Open Doors Gottesdienst. Wir wissen nicht, was bei uns noch kommt. Und wenn wir alles dafür geben sollen, diese Botschaft weiterzugeben, ich habe letztes Mal gesagt, ich sage es nur noch kurz, dann sollen wir das natürlich nicht militant tun. Ohne Gewalt. Mit Gewalt werden wir nicht die Wahrheit auf eine gute Art und Weise verkünden können. Das ist nicht der Weg Jesus, das hat er seinen Jüngern nicht gelehrt. Aber wir sollen es voller Leidenschaft tun. Und man könnte hier viele Vorbilder aus der Bibel oder aus der Weltgeschichte anführen. Ich werde mich heute Morgen auf zwei Stück beschränken, die das gut weitergeben, was auch gerade passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ein Beispiel hier ist James Elliot, ein Missionar aus Portland in den 50er Jahren. Und Jim, er wollte, dass aus jedem Stamm und Sprache und aus jeder Nation Menschen zum Glauben kommen sollten. Das war sein Herz. Dafür hat er, machen wir das noch nicht, ich sage gleich, wenn es kommt. Das sind wir noch nicht, aber danke. Er wollte, dass Menschen aus jedem Stamm und aus jeder Nation zum Glauben kommen. Dafür hat sein Herz gebrannt. Und er ging als Missionar nach Ecuador und er bekam dort die Indianerstämme, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Aucas aufs Herz. Kennt jemand die zufällig persönlich? Naja, also ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich nenne sie jetzt hier mal Aucas und hoffe, dass das passt. Und er wusste, dass es gefährlich war und sagte zu seiner Frau: Wenn Gottes will, Liebste, so bin ich auch bereit, für die Aukas zu sterben. Seinen Auftrag wollen wir ausführen, indem wir das Evangelium zu diesen Menschen bringen. Sie haben in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort für Gott. Sie brauchen unbedingt das Evangelium. Und jetzt kommt die Folie, Folie 9. Er schrieb in sein Tagebuch folgende berührende Worte. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es, Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für diese Welt. Am 8.1.1956 war er der erste von 5 Missionaren, der zu den Aukas ging. Alle 5 wurden von den Indianern getötet. Und man könnte jetzt hier sagen, wie sinnlos war das denn? Er hinterlässt eine Frau, ein Kind und die anderen Missionare auch. Was hat das denn gebracht? Hätte es keinen anderen Weg gegeben? So schwer für uns nachzuvollziehen. Aber das Blut dieser Märtyrer, es hat den Boden sozusagen fruchtbar gemacht. Die Tatsache, dass Jim Elliot und die anderen Menschen sich einfach ohne Gegenwehr töten ließen, das überzeugte die Aukas von ihren friedlichen Absichten. Und es hat nach und nach ihre Herzen geöffnet. Und es führte dazu, dass Elizabeth Elliot, die Frau von ihm, und seine Tochter zusammen mit einer anderen Frau von einem anderen dieser getöteten Missionare in dem Dorf dieser Mörder leben und die Aukas-Sprache lernen konnten. Ungefähr ein Jahr später kam der ganze Stamm und weitere Stämme zum Glauben an Jesus Christus. Die Errettung verlorener Seelen war diesen Missionaren wichtiger als ihr eigenes irdisches Leben. Und vielleicht ist es schwierig für uns heutzutage an diesem heftigen Beispiel anzudocken, weil wir so weit weg davon sind, weil es nicht unsere Lebensrealität ist. Simon Schucker, der vor ein paar Wochen sich hier vorgestellt hat, wird jetzt bald ausreisen in den Sudan. Und auch dort ist heutzutage immer noch Christenverfolgung. Für ihn wird diese Thematik näher sein als für uns heute Morgen. Aber auch wenn wir eine andere Berufung haben, vielleicht wenn wir nicht dazu berufen sind, uns als Märtyrer hinzugeben, so kann dieses Beispiel uns doch dazu dienen, hoffentlich wieder neu diese Gesinnung zu kriegen, wieder neu Leidenschaft zu bekommen, das Evangelium zu verkünden. Johanna hat es gesagt, wie leidenschaftlich manche von Harry Potter erzählen. Wie viel mehr sollten wir leidenschaftlich von unserem Jesus erzählen? Und wenn ich eines Tages sterbe und vor Jesus stehe und wenn er mich anguckt und fragt, wie viele hast du zu mir geführt? Wie viele hast du für mich gewonnen, Daniel? Und ich ihm dann sage, du, ich war so mit der Verwaltung von der Gemeinde beschäftigt und die seelsorgerlichen Schwierigkeiten haben mir so viel Zeit gekostet. Wie furchtbar das wäre. Ich möchte vor allem anderen, möchte ich die Leidenschaft haben, Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie Errettung finden für ihre verlorene Seelen. Und wir haben dafür nicht mehr ewig Zeit. Ich glaube, die Zeit ist begrenzt. Und Jesus sagt, was ihr einen für meinen Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Es gibt dieses Wechselspiel, wie Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und sie fragen, wann haben wir das gemacht? Sagt er, da. Das, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Und die anderen werden sagen, da wird es heißen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Wann denn? Das, was ihr dem Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Dieses Wechselspiel. Ich hoffe, dieses Beispiel kann uns inspirieren. Ich habe noch ein zweites. Vielleicht könnt ihr da andocken, wenn nicht beim ersten. Am besten wäre es, beide Beispiele würden euch inspirieren. Wenn Jesus in Matthäus Matthäus 10, Vers 28 deutlich sagt, dass nicht unser Körper und unser Leben das Wichtigste ist, so wie die Gesellschaft denkt, sondern wenn das höchste Gut unsere Seele ist oder die Seele anderer, die es noch zum Retten gilt, dann sollten wir auch dementsprechend leben. Und ein weiteres inspirierendes Beispiel dafür ist Huldrych Zwingli, ein bedeutender Reformator des 16. Jahrhunderts. Auch wenn das früher war als Jim Elliot, ist uns das Beispiel vielleicht ein bisschen näher. Während der verheerenden Pestepidemie in Zürich im Jahr 1590 zeigte Zwingli einen tiefen Glauben und einen großen Mut. In einer Situation, wo die anderen Priester und alle anderen Geistlichen die Stadt verlassen haben, weil sie von der tödlichen Krankheit flohen, da entschied er sich zu bleiben. Und er kümmerte sich in der Stadt um die Kranken und um die sterbenden Menschen. Denn er war überzeugt davon, dass das seine Pflicht ist, als Christ dem Leid zu begegnen in dieser Zeit. Weil er überzeugt war, dass es seine Pflicht ist, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und es trotz der Gefahr, sich selber zu infizieren. Was dann leider auch geschah, er erkrankte selber sehr schwer an der Pest. Doch auch in dieser lebensbedrohlichen Situation zeigte er einen unbeirrbaren Glauben. Und Zwingli hat mehrere bewegende Hymnen geschrieben, die seine tiefe Hingabe, seine Einstellung und sein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringen. Eine dieser Hymnen möchte ich mal kurz einen Ausschnitt davon lesen, Folie 9, damit ihr das mal ein bisschen spüren könnt mit seinen eigenen Worten. Herr, lass deine Güte walten über mich in dieser Zeit. Hilf mir, Herr, in allen Dingen, sei mein Trost in Ewigkeit. Denn dein Rat ist unvergleichlich, deine Huld währt immer da. Lass mich, Herr, dein Werk vollbringen, bis ich ruh in deinem Arm. Wenn die Not mich will umfangen und das Leid mir raubt den Mut, lass mich fest an dir wohl hangen, denn du, Herr, bist ewig gut. Deine Gnade will ich preisen, deine Treu in Ewigkeit. Lass mich, Herr, zu dir erheben, in dein ewiges Himmelreich. Den Menschen die Liebe Gottes zu bringen, wahrhaftig Salz und Licht zu sein, das war er in dieser Zeit. Für so viele Kranke und Sterbenden war er Licht, Salz und Licht. Und das war ihm wichtiger als seine eigene Gesundheit. Und als Christen, da sollten wir dem Leid dieser Welt begegnen und wir sollten den Menschen die gute Botschaft bringen. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über Argumente gegen den Atheismus und für den Glauben. Aber vielleicht habe ich das größte Argument nicht erwähnt. Da möchte ich jetzt noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, der Punkt, mit dem Atheisten am meisten zu kämpfen haben, ist der, wie kann es einen guten Gott in dieser Welt geben, bei dem ganzen Leid, was wir sehen. Und ich habe einen Vortrag gehört von einem Atheisten, der gesagt hat, man muss nur einmal durch ein Kinderhospiz laufen und begreifen, dass alle diese Kinder sterben werden, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht. Und wenn wir nur aus menschlicher und irdischer Perspektive dieser Tatsache ins Auge schauen, wenn wir das betrachten, dieses Beispiel mit dem Kinderhospiz, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Und es ist kaum zu ertragen, was dort an Leid geschieht. Aber könnte es sein, dass das, was für uns Unheil ist, dass das, was für uns Leid ist, dass es aus Gottes Perspektive anders aussieht, dass es einen anderen Blick bekommt? Wenn es stimmt, wie viele Atheisten denken, dass nach dem physischen Tod alles vorbei ist und nichts mehr kommt, ja, dann gibt es überhaupt keine Hoffnung für diese Welt. Welche Hoffnung gibt es dann? Wenn es nach dem Tod vorbei ist, dann, also in einer solchen Welt wollte ich gar nicht leben. Aber wenn der Tod nicht das Ende ist, sondern eine Tür zu etwas, das viel größer ist als das irdische Leben, dann sieht das Ganze doch völlig anders aus. Wenn die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod unsere Perspektive ist, wenn die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod unsere Perspektive ist, dann bedeutet es, dass Gott alle diese Kinder heilen wird. Gott hat versprochen zu heilen. Und Gott kann und will alle heilen. Manche vielleicht erst nach dem Tod. Aber er verspricht, dass wenn wir sterben, dass wir einen neuen Leib bekommen. Und wenn ich aus der Ewigkeitsperspektive mir das betrachte, ja, die Kinder, die hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Und warum müssen sie so früh sterben? Das ist ein schlimmer Gedanke. Aber ich weiß, sie werden nach dem Tod einen neuen Körper bekommen. Einen neuen Leib, einen gesunden Körper, einen gesunden Leib. Und es gibt der Himmel gibt es echt, dieses Buch von dem Junge, der stirbt und der im Himmel ist und der dann durch Gebet von den Eltern und von vielen Christen, wo Gott sich entscheidet, er darf zurück auf die Erde und er kommt wieder zum Leben. Sehr berührend. Und der sagt seinen Eltern, warum habt ihr denn dafür gebetet? Ich wollte da nicht weg. Das war das größte Abenteuer, das war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Ich wollte dort nicht weg. Das ist eine andere Perspektive. Eine Perspektive, die nicht mit diesem Leben endet, sondern die weitergeht. Und wir brauchen als Christen keine Angst haben vor dem Tod. Es wird wunderbar sein, eines Tages im Himmel zu sein. Jesus gegenüberzustehen, Jesus in den Arm zu nehmen, all die Menschen wiederzusehen, die uns vorausgegangen sind. Und wie es in diesem Lobpreislied heißt, auch wenn ich sterben werde, weiß ich, auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und die Ewigkeit, sie bedeutet Gemeinschaft mit Jesus und mit unseren Freunden, mit unserer Familie für die Ewigkeit. Wir hatten, Norbert ist heute Morgen jetzt nicht da, wir haben einen starken Männerabend gehabt, wo David Andreas Roth da war, ein Trauerredner, der schon hunderte von Beerdigungen gehalten hat. Ich bin froh, dass ich wahrscheinlich nicht so viele halten muss. Aber er hat gesagt, es gibt nichts Schlimmeres und nichts Trostloseres, als eine komplett atheistische Beerdigung halten zu müssen. Wenn die Leute mir ausdrücklich verbieten, irgendwas von Gott oder von der Bibel zu sagen, dann kannst du auf das Leben der Leute eingehen und es hervorheben, aber du hebst hervor, was jetzt alles vorbei ist. Manche hinterlassen vielleicht Spuren in dieser Welt, das wäre schön. Aber es gibt nichts Trostloseres als eine tief atheistische Beerdigung. Und wir lesen bei einer Beerdigung immer Johannes 11, Vers 25 bis 26, Folie 11. Jesus Christus sagt, ich aber bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Mit Jesus Christus haben wir eine Hoffnung, die nicht mit diesem Leben endet, sondern eine Hoffnung, die über den Tod hinaus Bestand hat. Und an diesem Versprechen, an dieser Zusage können wir uns festhalten. Jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus glaubt, wird das ewige Leben empfangen. Und es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt, als Jesus zu kennen und mit ihm zu leben. Und eines habe ich mal bei einer Beerdigung gesagt, das möchte ich heute Morgen auch nochmal sagen, in aller Deutlichkeit, nicht der Tod ist das Tor zum Himmel, sondern Jesus ist das Tor zum Himmel. Und das ist ein Unterschied. Nicht der Tod ist das Tor zum Himmel, sondern Jesus ist das Tor zum Himmel. Und deswegen sollten wir alles dafür tun, es von den Dächern zu rufen, es zu verkünden. Es gibt einen lebendigen Gott. Egal was es kostet, ich möchte es erzählen. Ich möchte es erzählen, damit ich meine Kollegen, meine Freunde, damit ich sie eines Tages im Himmel wiedersehe. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie diese klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen, dann warte nicht damit, dann triff diese Entscheidung heute. Und wenn ich dann vor Jesus stehe, dann kann ich sagen, bei diesem Chorgottesdienst, da hat sich jemand entschieden. Aber tu es nicht für mich, tu es bitte für dich. Chor, ihr dürft schon mal zu mir kommen. von denen wir heute gehört haben. Sie lebten in dieser Welt, aber sie lebten für eine andere Welt. Sie lebten für die Ewigkeit. Ob in Zürich während der Pest oder unter den Indianern in Ecuador oder auch im babylonischen Exil weit weg von der Heimat. Sie alle trugen ein anderes Heimatland in ihren Herzen. Und auch wir wollen unseren Blick auf die ewige Heimat richten, die Gott für uns vorbereitet hat. Den Blick auf die Ewigkeit richten. Und der Chor wird jetzt in zwei bewegenden Liedern uns dazu erinnern.